Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Und bei uns geht es heute um Bilder, um sehr private und um hochpolitische Bilder. Wir sprechen über die intimen Momente im Werk der Künstlerin Käthe Kollwitz, die persönliche Erfahrungen wie Liebe und Verlust zum Gegenstand ihrer Kunst gemacht hat. Und wir beschäftigen uns mit visuellen Formen des Protests. Wir fragen, welche Rolle spielen Bilder für die Black Lives Matter-Bewegung und die weltweiten Antirassismus-Proteste? Aber bevor wir uns all diesen Bildern widmen, nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit für das Wort, für das geschriebene und das gesprochene Wort. Um beides geht es nämlich in diesen Tagen beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis, der in diesem Jahr digital stattfinden muss. 14 Autoren und Autorinnen tragen in Form von aufgezeichneten Videobotschaften ihre Texte vor. Im Anschluss diskutiert eine Jury per Videokonferenz die literarische Qualität des Gehörten. Zum Auftakt des Wettbewerbs sprach gestern Abend die Preisträgerin des Jahres 2016, Sharon Dodua Otu. Und auch ihre Rede kann als Beitrag gelesen werden zu den jüngsten Antirassismus-Protesten. Denn Otu, die selbst schwarz ist, forderte darin einen sensibleren Umgang mit Sprache. Und dass es da oft auf Feinheiten ankommt, das machte Otu schon mit dem Titel ihrer Rede klar. Darin formulierte sie eine Frage, bei der es absolut wichtig ist, dass das Wörtchen schwarz nicht klein, sondern groß geschrieben wird.
Dürfen Schwarze Blumen malen, fragte sie und destillierte Feinheiten von Sprache und Orthographie, schwarz und taub etwa, groß geschrieben, als widerständige Begriffe einer Community, die Erfahrungen und Lebensstrategien teilt, als Ausdruck einer positiven Selbstbezeichnung.
Wenn Sie nicht verwechselt werden wollen mit einer Person, die Selbstbestimmung für überflüssig hält oder gar mit einer Person, die eine alleinige Deutungshoheit für sich beansprucht, plädiere ich doch dafür, Sprache als eine Post-it-Note zu begreifen, als ständige Erinnerung daran, dass Diskriminierung existiert und dass unsere eigene Haltung dazu in der Wortwahl oder der Schreibweise deutlich werden kann.
Darf ein schwarzer deutscher Komiker einen rassistischen Begriff reproduzieren und damit seines schmerzhaften Potenzials berauben? Und wie können jüdische und schwarze Communities kooperieren? Wie würden sich gesellschaftliche Debatten verändern mit den Positionen von Schwarzen, von jüdischen und muslimischen Menschen, Sintessa und Romnia? Was kann Literatur zum Austausch beitragen, fragte die Bachmann-Preisträgerin von 2016.
Ich begreife meine Arbeit als Teil eines solchen Austausches. Erst durch die Rezeption wird das, was ich schreibe, zur Literatur. Vorher ist es bestenfalls ein Monolog. Und ich möchte mit meinem Schreiben auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. Dafür brauche ich Verbündete.
Sie schreibe in den großen Fußstapfen einer Toni Morrison, im warmen Schatten des Nigerianers Chinua Achebe, in der Tradition eines Charles Dickens und Heinrich Böll, sagte Sharon Dodua Otu, stellte in ihrer klugen analytischen Rede viele Fragen, um am Ende die Eingangsfrage zu beantworten.
Verehrtes Publikum, dürfen Schwarze Blumen malen? Ja, je mehr, desto besser.
Sharon Dodua Otus Charisma im holzgetäfelten literarischen Kolloquium Berlin zeigte, selbst eine Aufzeichnung kann zünden.
Cornelia Zetsche über die digitale Eröffnungsrede zum Bachmann-Preis von Sharon Dodua Otu. Dürfen schwarze Blumen malen, so der Titel der Rede. Das Wort schwarze wird hier ausdrücklich groß geschrieben. Sprache ist selten harmlos und das gilt auch für Bilder. Dass Bilder eine ziemliche Kraft entfalten können und ihre politische Wirkung nicht zu unterschätzen ist, auch das zeigt sich gerade mit Blick auf die Black Lives Matter-Bewegung, die in kürzester Zeit, man kann fast sagen, moderne Ikonen hervorgebracht hat. Das reicht vom symbolischen Kniefall bis hin zu den vielen schwarzen Bildern in den sozialen Netzwerken. Beides Zeichen der Solidarität mit den schwarzen Opfern von Polizeigewalt in den USA und anderswo. Nun gab es solche ikonischen Bilder auch schon in früheren Revolutionen und politischen Bewegungen. Dennoch erscheint der jetzige Antirassismus-Protest nochmal besonders bildgewaltig. Teilen Sie diesen Eindruck? Das habe ich vorhin die Kunst- und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut gefragt.
Ich teile Ihren Eindruck. Denn was man feststellen kann, ist, dass es längst nicht mehr die eine Bildikone gibt, die dann auch eine einen Diskurs oder eine Wahrnehmung sehr stark prägen und sogar bestimmen kann, sondern durch das Internet und die sozialen Medien ist unsere gesamte Kommunikation viel stärker von Bildern dominiert. Und wenn sich dann noch zusätzlich Gemeinschaften mobilisieren lassen, was im Netz häufig der Fall ist und auch vor allem natürlich für die Black Lives Matter Bewegung sehr relevant war und immer noch ist, können die eigenen Bilder dann auch tatsächlich etwas bewirken, denke ich. Wichtiger aber ist noch, dass man mittlerweile ein viel stärkeres Bewusstsein darüber hat, dass Bilder eine gewisse Macht auch ausüben können. Wir wissen, dass man sie wie Waffen einsetzen kann. Das ist eine Metapher, die der Kunstwissenschaftler Horst Bredekamp einmal verwendet hat und die auch ganz passend ist, wie ich finde. Und dieses Wissen motiviert dann umgekehrt natürlich immer wieder neue Bilder auch zu machen und sie auch sozusagen in so ein politisches Feld zu bringen und damit etwas zu bewirken.
Lassen Sie uns noch einen Moment bleiben bei den Bildern im Netz. Ich würde Sie gerne fragen, welchen Unterschied macht es denn, ob Bilder auf der Straße bei Demos gezeigt werden, also auf Plakaten oder auf T-Shirts oder aber in den sozialen Netzwerken kursieren? Funktionieren Protestbilder im Netz anders als auf der Straße?
Naja, also der große Unterschied ist, würde ich sagen, dass Bilder auf der Straße oder eben auch die Live-Performance an sich Momente sind. Also wir erleben diese Momente und das kann natürlich eine total berührende und auch eine sehr starke Erfahrung sein, zum Beispiel so einem Kniefall beizuwohnen oder eben 8:46 einfach nur zu schweigen, wie man das bei diesen Demonstrationen zu George Floyd oft gemacht hat. Und für all diejenigen, die dann auch dabei waren, glaube ich, ist das eine ziemlich nachhaltige Erfahrung, aber eben nicht für alle anderen. Ne? Also wer nicht dabei war, kann diese Erfahrung nicht so wirklich teilen. Und das ist natürlich eigentlich das Ziel von so einer Demonstration oder so einer Bewegung, nicht die zu erreichen, die sowieso im eigenen System sind, sondern natürlich die zu erreichen, die auf der anderen Seite sind, die außerhalb des eigenen Systems sozusagen agieren. Und im Netz sind die Bilder natürlich sowieso schon als Reproduktion vorhanden, also zum Beispiel als Fotografie von so einem Kniefall und sie können dort dann in verschiedenen Communities auch eine enorme Verbreitung finden, da man sich eben durch Hashtags zum Beispiel, das heißt durch eine entsprechende Adressierung an sehr viel mehr Menschen richten kann. Aber es werden auch extrem viele eigene Bilder produziert, extra fürs Netz, die dann eben so gestaltet sind, dass sie in der Menge von Bildern, die es dann auf den Plattformen der sozialen Medien überall gibt, nicht untergehen, denn es gibt ja sehr viele, sondern dass sie irgendwie auch noch wahrgenommen werden. Und deswegen sind das dann explizit Meme zum Beispiel oder eben ganz gezielte Bildaktionen, die sich dann auch leichter verbreiten lassen.
Stichwort gezielte Bildaktion. Lassen Sie uns da doch vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel rausgreifen. Die vielen schwarzen Bilder in den sozialen Netzwerken, die als Zeichen der Solidarität gepostet wurden und ja wirklich wahnsinnig viele Leute erreicht haben, entsteht da eine neue Form des Protestbildes, die eben nur im Internet funktionieren kann?
Die schwarzen Quadrate auf Instagram war das fast ausschließlich, es gab glaube ich auch ein paar auf Twitter, sind für mich definitiv eine neue Form des Protestbildes. Das Besondere ist, dass halt hier schon mitgedacht wurde, wie Bilder auf Instagram und natürlich in den sozialen Medien im Allgemeinen rezipiert werden. Denn die Bilder fließen in der Timeline sozusagen ja nur so an einem vorbei. Das ist zumindest so eine beliebte aquatische Metapher, die gerne verwendet wird. Und weil dann eben so viele, vor allem eben auch sehr followerstarke Persönlichkeiten und Unternehmen, auch Instagram selbst zum Beispiel, das schwarze Bild gepostet haben, färbte sich dann sozusagen bei sehr vielen die ganze Timeline zunehmend schwarz. Und in dem Moment war es natürlich unmöglich, dieses Bild und dieses Zeichen nicht mehr wahrzunehmen.
Sie haben gerade gesprochen vom schwarzen Quadrat mit Blick auf diese Posts. Das ist ja auch der Titel eines sehr berühmten Bildes von Kasimir Maljewitsch, entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts. War das Zufall oder sehen Sie da tatsächlich Parallelen?
Also ich würde natürlich erstmal sagen, dass es ein Zufall war, denn eigentlich ging es darum, jetzt so eine Schweigeminute oder so eine Schweigesituation erstmal überhaupt in ein Bild zu fassen. Das war so der Impuls. Aber ich sehe trotzdem Parallelen tatsächlich dazu. Zum Beispiel reflektieren eigentlich beide Quadrate auf ihre Art, würde ich sagen, die Rolle und die Wirkkraft von Bildern. Malevichs Schwarzes Quadrat, das wissen viele bestimmt, hing ja bei seiner ersten Ausstellung in der sogenannten Herrgottsecke, also wo in russischen Familien normalerweise die religiöse Ikone angebracht ist. Und dadurch, dass es halt nichts zeigt, wird uns eigentlich die Bedeutung des Bildes für unsere Weltanschauung oder für unsere Religion umso bewusster. Und so ähnlich ist es eigentlich auch beim Schwarzen Quadrat auf Instagram, nämlich dadurch, dass es nichts zeigt, öffnet es eigentlich absichtlich einen Raum der Reflexion, zum Beispiel darüber, dass schwarze Menschen nicht nur in Bildern natürlich, sondern auch in wichtigen Positionen in unserer Gesellschaft, Kultur, Politik, überall eben unterrepräsentiert sind.
Auf der Straße erleben wir ja gerade einen wahren Bildersturm, könnte man sagen. Überall werden Denkmäler gestürzt und es wird die Frage diskutiert, wer entscheidet eigentlich, welche Denkmäler und welche Bilder auf unseren Straßen und Plätzen gezeigt werden. Und in der Regel sind das eben nicht die Minderheiten in einer Gesellschaft. Ist das Netz da auch ein wichtiges Korrektiv, weil dort eben jeder Bilder posten kann?
Ich würde sehr gerne antworten, ja. Aber ich muss antworten, wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad. Denn klar, welche Bilder gezeigt werden, das entscheidet vor allem der jeweilige Algorithmus einer Plattform. Insofern würde ich jetzt leider nicht pauschal von einem Korrektiv sprechen wollen. Trotzdem, glaube ich, kann das Netz ein Korrektiv sein oder auch werden, und zwar besonders dann, wenn die Nutzer oder die Nutzerinnen und relativ aufgeklärt sind und dann eben nicht allein, sondern sogar in Gemeinschaften versuchen, diesen Algorithmus auch mal auszutricksen sozusagen, wie das ja beim Schwarzen Quadrat auch passiert ist.
Das sagt die Kunst- und Medienwissenschaftlerin Anne-Katrin Kohut über mächtige Bilder, über die Bilder der Black Lives Matter Bewegung, die in diesen Tagen auf der Straße und im Netz Zeichen setzen. Politische Bilder gibt es auch im Werk von Käthe Kollwitz so einige. Die Künstlerin engagierte sich gegen Armut, soziale Ungerechtigkeit und als überzeugte Pazifistin auch gegen den Krieg. Mit Postkarten, Plakaten oder auch mit ihrem Antikriegszyklus Die Freiwilligen. Das sind mehrere Holzschnitte, die sie ihrem Sohn gewidmet hat, der im Ersten Weltkrieg gefallen war. Neben diesen politischen Arbeiten gibt es aber auch viele persönliche, intime Werke von Käthe Kollwitz. Und die stehen jetzt im Mittelpunkt einer Ausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum in Köln. Stefan Koldorf hat sich das für uns angeschaut. Liebe und lassen müssen, so der Titel der Ausstellung. Das klingt nach Verlust, nach loslassen müssen. Mhm. Ist also der Tod des Sohnes ein Thema dieser Ausstellung?
Ja, ein ganz starkes Thema. Also das kehrt immer wieder. Das ist eins der ergreifendsten Blätter, ist eins von 1918. Da ist der Sohn schon 4 Jahre tot. Und trotzdem schreibt Käthe Kollwitz dann in ihrem Tagebuch, ich bin erst jetzt in der Lage, dieses Blatt zu machen, auf dem sie dann mit ihren beiden Söhnen, Hans ist der andere, steht und sie beide im Arm hat, aber als kleine Jungs noch, also nicht als erwachsene Männer, der eine schon tot, sondern als kleine Kinder. Das scheint sie ewig beschäftigt zu haben, zumal sie ja diejenige war, die dem Sohn überhaupt erlaubt hat, in den Krieg zu gehen. Der Vater, ein Arzt, war dagegen. Sie hat aber gesagt, ich kann meinem Sohn so einen Wunsch, so einen existenziellen Wunsch nicht abschlagen, und wusste, dass sie ihn damit in den Tod schickt, und hat sich natürlich viele, viele Vorwürfe hinterher gemacht.
Im Titel der Ausstellung steht auch das Wort Liebe. Käthe Kollwitz, Sie haben es gerade schon gesagt, war mit einem Arzt verheiratet, mit dem sie auch ihr ganzes Leben zusammenblieb. Spiegelt sich auch diese Beziehung in ihrem Werk?
Ja, es gibt einige sehr schöne Blätter, auf denen auch Karl Kollwitz, dieser Arzt und SPD-Politiker, zu sehen ist. Sie hat über ihn mal gesagt, ich kenne keinen Menschen, der so lieb haben kann, so mit ganzester Seele. Oft hat mich diese Liebe gequält, kommt dann allerdings, ich wollte freier sein. Oft hat sie mich aber auch so beglückt. Also das war viel mehr als nur eine Zweckgemeinschaft. Die haben sich wirklich geliebt, auch wenn er mal möglicherweise irgendwas mit einer Arzthelferin hatte, wie gemunkelt wird, sie mal in einen Buchhändler verliebt war. Es ist tatsächlich der ganze Kreis von Liebe, also von der Liebe zu den Kindern, der Liebe zu den Menschen, die sich ja durch ihr ganzes Werk zieht, bis hin auch zur Liebe zu ihrem Mann. Es gibt 4 Blätter, die sogenannten Sekreta, die geheimen Blätter, in denen sie auch sehr explizit wird in der Darstellung der Liebe zu ihrem Mann. 2 davon sind in der Ausstellung zu sehen. Und das ist überhaupt das Schöne. Viele dieser Zeichnungen, 77 nämlich, sind Blätter, die sonst nicht im Käthe-Kollwitz-Museum zu sehen sind, weil sie einfach nicht zum Hauptwerk, zu den großen Zyklen, zu den wichtigen Themen gehören. Und da hat eben die Direktorin Hannelore Fischer jetzt gesagt, anlässlich des 75. Todestags wollen wir jetzt mal die andere Kollwitz, nicht die politische, die Sie gerade in der Anmoderation beschrieben haben, sondern die private zeigen, mit der ganzen Bandbreite der Gefühle, zu denen sie eben auch fähig war.
Sind denn diese persönlichen Arbeiten also strikt getrennt von ihrem politischen Werk? Also hatte sie sozusagen zwei Künstlerpersönlichkeiten oder gibt es auch Überschneidungen?
Das hatte ich auch gedacht und ich hatte vor allen Dingen gedacht, da wird jetzt entpolitisiert. Also jetzt kommt die Frau und jetzt kommt das fühlende Mutterwesen und so weiter. Nein, nach dem Besuch heute in dieser Ausstellung würde ich sagen, das lässt sich überhaupt nicht trennen. Also dieses Persönliche, diese Empathie, die aus allen Blättern spricht, diese Liebe und auch die Fähigkeit zur Trauer, zur tiefen Trauer, das durchzieht das ganze Werk und ich glaube, ohne wäre sie auch nicht in der Lage gewesen. Sie sehen nebenan Blätter, in denen sie sich gegen die Wohnungsnot in Berlin äußert, für den Frieden äußert, gegen den Hunger und so weiter. Ich glaube, ohne diese allumfassende Fähigkeit zu Gefühlen wäre auch das Politische nicht möglich gewesen.
Sie waren schon oft für uns im Käthe-Kollwitz-Museum, kennen die Sammlung gut, kennen auch das Werk dieser Künstlerin sehr gut. Konnten Sie in dieser Ausstellung trotzdem noch mal eine neue Facette dieser Künstlerin entdecken?
Ja, und das konnte ich tun, weil so geschickt gehängt ist, weil es eben nicht eine separate Abteilung jetzt ist oder eine kleine eigene Ausstellung in getrennten Räumen, sondern weil man diese Werke einfach nur innerhalb des großen Gesamtövres durch Schilder, durch fette Buchstaben auf den Schildern kenntlich gemacht hat. Hier schaut mal genauer hin, hier geht es jetzt tatsächlich um Gefühle, ums Loslassen müssen, ums Lieben können. Ich habe, glaube ich, schon noch mal eine andere, vielleicht nicht eine ganz neue, aber doch eine andere Käthe Kollwitz kennengelernt. Ich hatte sie bisher auch immer als die große, starke, engagierte Frau, die sie nach wie vor ist, wahrgenommen. Aber ich habe heute dann eben gesehen, dass da viel, viel mehr hintersteht, nämlich eine unglaublich gute Seele und eine unglaublich gute Künstlerin. Also wie sie es schafft, diese Gefühle, die guten wie die schlechten, mit wenigen Strichen expressiv aufs Papier zu bringen, das ist schon einzigartig. Das hat es danach auch nicht wieder gegeben.
Vielen Dank, Stefan Koldehoff, über die neue Ausstellung im Kölner Käthe-Kollwitz-Museum. Liebe und Lassen müssen, eine Ausstellung über die persönlichen Momente im Werk von Käthe Kollwitz. Persönliche Momente, die lassen sich auch mit der Kamera einfangen. Und das macht der türkische Regisseur Nuri Bilge Ceylan seit mittlerweile über 20 Jahren sehr erfolgreich. 8 Spielfilme hat er bislang gedreht, viele wichtige Preise gewonnen. 2014 zum Beispiel gab es die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes für Winterschlaf. In seinen Filmen erzählt Nuri Bilge Ceylan intime Geschichten von Familien, von verlorenen Söhnen, von Paaren oder Künstlern. Und immer wieder spiegeln diese Filme auch den Zustand der heutigen Türkei. Sie sind Bestandsaufnahmen eines zerrissenen Landes. Das gilt auch für Ceylans neuen Film The Wild Pear Tree, der wilde Birnbaum. Rüdiger Suchsland hat ihn schon gesehen.
Eine Heimkehrergeschichte. Sinan hat Literatur studiert und möchte Schriftsteller sein. Gerade hat er sein erstes Buch fertiggestellt. Es gibt diesem Film den Titel. Jetzt kehrt er in seine Heimatstadt in der Provinz südwestlich von Istanbul zurück und zieht in sein altes Kinderzimmer ein. Sinans Stimmung schwankt zwischen Stolz und Arroganz gegenüber seiner Umwelt und offener Unsicherheit. Denn wo und wie kann er das Buch veröffentlichen? Und wer will es lesen? Wie soll es überhaupt mit ihm weitergehen? Es ist ein Moment des Innehaltens, der ersten Bilanz und der Orientierung, den Nuri Bilge Ceylan ins Zentrum seines neuen Spielfilms stellt. Einmal mehr erzählt der große türkische Regisseur vom Nachhausekommen eines verlorenen Sohns, dem Aufeinanderprallen von einfacher, ländlicher Welt und ihren Menschen mit einem modernen, entfremdeten, städtischen Bewusstsein. In gleichmäßigem, ruhigem Tempo reiht Ceylan lange Konversationsszenen aneinander, die eher den Vergleich mit einem Tschechow-Stück nahelegen, als mit einem Film von Erik Rummeyer. Denn Überschuss und Überflüssiges gibt es hier so gut wie nie. Jedes Gespräch hat ein Thema, alles ist notwendig und von Ernst grundiert, zugleich voller absurdem Humor. Der Aufbau des Films ist episodenhaft, Drama und Gefühlsausbrüche sind konsequent ausgesperrt. Zwischen den Gesprächen liegen Ortswechsel und Landschaftsansichten, nicht selten prachtvoll von Sonnenlicht durchflutete Idyllen. Naturschönheit bildet den utopischen Kontrast zum menschlichen Treiben.
Ich habe mal so nicht gehört.
Ja, tabi, tabi.
Jo, vallahi öyle.
Etwa in der ersten von 3 zentralen Szenen des Films. Der Begegnung mit Hatice, einer alten Schulfreundin, die zunächst von beidseitig mühsam beherrschtem Begehren geprägt ist, bevor Sinan ihre zarten Annäherungsversuche brüsk zurückweist. Frauenfiguren sind bei diesem Regisseur fast immer Bedrohungen einer männlichen Identität, die den Künstler von seinem Weg abbringen, den Sohn entmündigen mit destruktiven Fragen. Wo haben dich die Bücher schon hingebracht? Das zweite zentrale Gespräch ist das mit einem lokalen Autor und Buchhändler. In zunehmend aggressiverem Ton debattieren beide darüber, ob Kunst eine Botschaft haben sollte, einen autobiografischen Bezug und ob es erlaubt sei, reale Schicksale in der Kunst zu verarbeiten. Kaum verklausuliert, reflektiert Ceylan hier auch sein eigenes Dasein als progressiver Künstler in einer zuletzt immer konservativeren Türkei. Seine politische Position macht Ceylan in diesem Film übrigens klarer denn je. Bildung ist großartig, aber wir sind in der Türkei, sagt eine Figur. Am Telefon spricht Sinan mit einem Freund, der Literatur studierte, aber jetzt bei einer Spezialeinheit der Polizei Proteste bekämpft. Jeden, den wir sehen, schlagen wir zusammen, konstatiert der Feingeist nüchtern und verkörpert damit die Widersprüche eines ganzen Landes. Schließlich, in der dritten großen Szene, der Auftritt zweier Imame, die Sinan beim Äpfelklauen erwischt, bevor sich eine theologische Debatte über die Willensfreiheit entspinnt und über Popkultur. Janet Jackson trägt jetzt einen Schleier.
Demek yazar olmak istiyoruz, ha?
Ja, naçizane bir şey yazıyoruz, evet.
Ne tür şey bu?
So ist The Wild Pear Tree eine komplexe Reflexion über die Künstlerexistenz, die diese nicht idealisiert, sondern zwischen Pragmatismus und Berechnung, Arroganz und Überdruss, Leiden an der Heimat und Sehnsucht nach dem Anderen verortet. Zugleich unternimmt Ceylan eine weitere kulturelle Introspektion des Türkischen. In Gesprächen wird darauf hingewiesen, dass die Provinz Çanakkale, in der alles spielt, sowohl die Gegend war, in der einst das antike Troja stand, als auch, wo im Ersten Weltkrieg die blutige Schlacht von Gallipoli tobte, die das Ende des Osmanischen Reiches besiegelte. Während der Zeitspanne des Films erleben wir die Desillusionierung der Hauptfigur. Am Ende ist sein Buch gedruckt, in einer kleinen Auflage. Doch keiner liest es. Fast alle Exemplare liegen originalverpackt in Stapeln in Sinans Zimmer. Seine Familie sucht Ausreden, man komme schließlich kaum zum Lesen. Da scheint die Haltung des Regisseurs zwischen Ironie und Melancholie noch einmal auf.
Rüdiger Suchsland über The Wild Pear Tree, den neuen Film von Nuri Bilge Ceylan. Ab heute in den Kinos, zumindest in einzelnen, die schon wieder geöffnet haben. Die Kunstausstellung Documenta hat heute ihr Konzept für die nächste Ausgabe vorgestellt. In 2 Jahren, 2022, ist es soweit. Und was uns da so erwartet, das weiß Antje Allroggen, die Kulturmeldung.
Die Documenta hat für ihre kommende Ausgabe ihr künstlerisches Konzept vorgestellt. Verantwortet wird es vom indonesischen Künstlerkollektiv Ruan Grupa. Der Begriff kommt aus dem Indonesischen und bedeutet so viel wie Raum der Kunst oder auch Kunstformen. Im Selbstverständnis der Non-Profit-Organisation sollen künstlerische Ideen in einem breiten Kontext von Ausstellungen, Festivals, Workshops und Forschung gefördert und entwickelt werden. Vorgesehen für die Documenta ist das sogenannte Lumbung-Konzept, übersetzt Reisscheune. Das Wort soll als Leitbild dienen, um Institutionen aus der ganzen Welt zusammenzuschließen, um gemeinsam Lumbung zu produzieren, wie es so schön heißt. Dabei würden verschiedene Ressourcen, Zeit, Raum, Geld, Wissen, Fürsorge und Kunst gemeinsam geteilt. Es gehe darum, neue Konzepte und Modelle zur Erneuerung, Bildung und Ökonomie zu entwerfen. Mit dabei sind Initiativen aus Mali, Palästina, Kolumbien, Ungarn, Dänemark und das Berliner Zentrum für Kunst und Urbanistik. Sie galt als The Force's Sweetheart und war bei den britischen Truppen wohl beliebter als alles andere. Vera Lynn spendete den Soldaten während des Zweiten Weltkriegs Trost und nach dem Krieg war sie in Großbritannien auch noch äußerst populär. Vera Lynn mit bürgerlichen Namen Welch startete ihre Gesangkarriere 1935 beim Radioprogramm der BBC. Ab 1941 sang sie dort nicht nur meist melancholische Lieder, sie verlas auch Grüße aus der Heimat an die Front dazu. Ihr Lied We'll Meet Again, wir hören es hier gerade, wurde zu ihrem Markenzeichen. 2009 kam sie mit dem Titel übrigens noch einmal auf Platz 1 der britischen Albumcharts und war mit 92 Jahren die älteste lebende Sängerin, die unter den Top 20 gelistet wurde. Heute ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben.
Die Stimme der verstorbenen Sängerin Vera Lynn zum Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.